Backstage, der Podcast für spannende Einblicke. Interviews mit den interessantesten Köpfen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Direkt im Heute-Studio mit Chefredakteur Clemens Oestrich.
Pater Karl Wallner ist Nationaldirektor von Missio Österreich, Ordensgeistlicher und ein Phänomen auf Social Media. Heute ist er bei uns zu Gast im Studio und wir sprechen über Ostern und was es für ihn bedeutet. Pater Karl Wallner, grüß Gott.
Danke für die Komplimente.
Ja, Pater Karl, ich habe es angesprochen, Sie sind Chef von Missio in Österreich. Viele Gläubige kennen Sie aber vor allem von Social Media, wo Sie mit Ihren Reels Woche für Woche zigtausende, vor allem auch junge Menschen erreichen. Ursprünglich aber Ordensgeistlicher, ich glaube der Zisterzienser, wenn ich richtig informiert bin. Worin unterscheiden sich Ordenspriester eigentlich von normalen Gemeindepfarrern?
Also wir gehören zu einem Orden, zu einer Gemeinschaft, die eine Ordnung hat. Ich bin Zisterziensermönch im Stift Heiligenkreuz, das großartigste Kloster übrigens, das ich kenne, weil es mein Kloster ist. Nein, es ist wirklich toll. Und wir leben eben in Gemeinschaft mit einem gemeinsamen Ziel. Wir Zisterzienser nach der Benediktsregel, wir haben ein geprägtes Leben des Gebetes und der Arbeit. Und in Heiligenkreuz bin ich auch Professor an der Hochschule. Also der Unterschied ist, dass wir eben in einer Gemeinschaft ein gemeinsames Ziel eben verfolgen. Deshalb auch die gleiche Kleidung, die Ordenskleidung, bei uns eben das sehr schlank machende Schwarz-Weiß.
Viele Ordensgeistliche leben sehr zurückgezogen. Sie haben mit Ihren Auftritten auf Social Media einen anderen Weg gewählt. Warum?
Ich bin ein total schüchterner Mensch. Ja. Also ich lebe auch zurückgezogen. Wir haben in Heiligenkreuz entdeckt eben 2007, wie Papst Benedikt auf Besuch war. Und dann eben 2008, wie wir mit der CD in die Öffentlichkeit gekommen waren, dass es eigentlich das geprägte klösterliche Leben nicht stört, wenn du über die Medien nach außen kommunizierst. Etwas, das völlig neu ist in der Kirche. Früher musste der Priester rauslaufen, damit er die Leute erreicht. Jetzt bist du in deinem Kloster, in deiner Gemeinschaft und kannst von dort weg eben die Leute erreichen. Ja, das ist Wahnsinn, das ist völlig neu. Das ist eine Innovation, die es in 2000 Jahre Kirchengeschichte nicht gegeben hat. Ich habe mich dann sehr schnell entschieden, weil ich positive Reaktionen hatte. Ich war dann bei Universal Music in England, die haben mich von einer Talkshow zur anderen gebracht. Die Engländer sind ja immer sehr euphorisch, die haben gesagt, oh, Father Karl, you're a legend, ja und so weiter. Die haben mich total motiviert. Ich war furchtbar nervös, wie das erste Mal Seitenblicke und die Vera Russo umkommen ist. Also da war ich total nervös. Aber das habe ich dann abgelegt und habe mich dafür entschieden, okay, ich nütze die Medien, um jetzt eben meinen Glauben nach außen zu bezeugen.
Sie leiten die päpstlichen Missionswerke in Österreich. Was kann man sich genau darunter vorstellen?
Also uns gibt es deshalb, weil wir Weltkirche sind. Wir glauben, Österreich ist Mittelpunkt des Kosmos, Nabel der Welt, sind wir nicht. Mit unseren 4,7 Millionen sind wir 0,32% der Weltkirche. Also ein Drittel von einem Apfel, von 100 Äpfeln, ein Drittel. Ja. Also winzig. Ja. Und die Weltkirche ist 1,41 Milliarden. Und wir boomen gerade im globalen Süden. Meine Aufgabe ist es hier in Österreich, wo wir noch Wohlstand haben, die Leute zu motivieren, für die Christen im Süden zu beten, aber auch konkret zu helfen. Also eine Schule in Tansania kostet 150.000 Euro für 600 Kinder und gibt hier wirklich Zukunft, Hoffnung und so weiter und so fort. Das heißt, unser Geld ist dort das 20-, 30-fache wert und das ist unsere Aufgabe, zu Spende und Gebet zu motivieren, um jetzt eben der Kirche in ihrer sozialen Dynamik im globalen Süden zu helfen.
In Heiligenkreuz, Sie haben es schon angesprochen, waren Sie langjähriger Professor für Dogmatik.
Bin ich noch.
Sind Sie noch immer. Sie haben also Ihren Studenten die Auslegung der katholischen Glaubenslehre näher gebracht. Was ist Ihrer Meinung nach dabei zentral?
Schauen Sie, ich war mit 16, 17 Jahren noch groß geredet, dass ich aus der Kirche austrete. Ja. Dann kam Gott persönlich in mein Leben und das Ganze, was Religionslehrer und Eltern und so weiter erzählt haben, wurde plötzlich zu einer Wirklichkeit, die ich erleben durfte. Also ich durfte Gott erfahren, dann hat er mir noch dazu die Berufung zum Priestertum und zum Zisterzienser geschenkt und ich wollte immer jetzt eben für die ganze Sache einstehen. Und als Professor darf ich einmal den Glauben den ich selbst irgendwie erlitten habe, aber wo ich wirklich überzeugt bin, dass Gott sich hier geoffenbart hat zu unserem Heil, ja, in einer unerfindlichen Weise. Er geht für uns ans Kreuz, er leidet für uns. Wo gibt's so eine, wo kann man sowas sich selbst ausdenken? Ja? Also das ist unerfindlich und das möchte ich meinen Studenten weitergeben.
In Österreich gibt es noch rund 4,5 Millionen Katholiken. Die Zahl sinkt seit Jahren ab, wenngleich sich die Kurve abgeflacht hat zuletzt. Ist die Kirche nicht mehr attraktiv genug? Gibt es hier nicht mehr genügend Antworten auf die Fragen der Zeit?
Also wir sind schon sehr schwach geworden. Oft hat man so das Gefühl, also wir sind so ein Woker-Diskutierverein, das muss ich wirklich sagen. Wenn man in die Pfarren geht, findet man sehr viel Glauben, sehr viel Kraft und so weiter. Aber was uns nicht gelungen ist, die letzten Jahre, ist der Glaube an die nächste Generation weiterzugeben. Das ändert sich gerade. Ja, also die Generation Z, die wir jetzt haben, die Gen Z, sind doppelt so gläubig wie die Eltern. Und es laufen uns mittlerweile hier auch, ich habe bei Missio drei Leute, die ich auf die Taufe vorbereite, junge Studenten, es laufen uns die Leute die Tür ein, weil sie Gott erfahren wollen, weil sie Gott erkennen wollen. Und der Weg dazu läuft über die Digital, über die Social Media. Wir haben dort die Christfluencer, also die Leute, die zu uns kommen. Der eine ist kommen, 21-jähriger Student, der sagt, also Pater Karl, ich möchte getauft werden, aber bitte die Vorbereitung nach Thomas von Aquin. Ja, denkst du, was ist da los? Also ich glaube, dass da eine Renaissance kommt. Allerdings, also das Level der Kirchlichkeit in Pfarren, in den Strukturen und so weiter, das wird weiter runtergehen, auch weil uns eine pastorale Bekehrung fehlt. Also wir bereiten auf die Erstkommunion vor, nachher ist nichts. Wir bereiten auf die Firmung vor, nachher ist kaum was und so weiter. Und wir tun nicht evaluieren und wir schauen nicht, wir sind zu wenig mutig, neue Wege zu gehen. Doch die Laien können gepusht, ja, Laien, die nicht die Priester ersetzen wollen, sondern die selber einfach brennen, ja, Missionare sind, so wie ich es in Afrika und Asien und Südamerika erlebt habe.
Besorgt es Sie eigentlich, dass Muslime in Wiener Pflichtschulen mittlerweile in der Mehrheit sind?
Also es ist eine demografische Realität, die wir haben, wo wir genau hinschauen wollten, sollten. Wir haben natürlich einen Islam, der sehr mild ist, wie wir zum Beispiel über Jahrhunderte auf dem Balkan jetzt eben hatten. Aber es gibt auch Radikalisierungstendenzen, über die zu wenig geredet wird. Und der Islam bringt ein anderes Menschenbild, ein anderes Frauenbild mit sich, im Grundsätzlichen, nicht nur im Islamismus. Und da sollte man genau hinschauen. Aber es nützt nichts, darüber zu jammern oder gegen irgendwas zu sein, weil das ist eine Folge der demografischen Schwäche Europas und der Wertelosigkeit, die wir mittlerweile jetzt eben haben, dass hier ein Vakuum entstanden ist und es wird nicht gefüllt eben jetzt von Leuten, die, wie soll ich sagen, atheistisch, westlich irgendwie orientiert sind, sondern es wird von anderen religiösen Vorstellungen gefüllt, das Ganze. Und das ist das Phänomen, vor dem wir derzeit stehen. Also meine Sorge ist, wenn wir Christen nicht wieder wirklich gläubiger werden, ja, dann wird die Humanität auch in unserer Gesellschaft abgeschwächt werden.
Zuletzt wurde der Fall eines jungen Mannes, des einzigen Christen in einer Brennpunktschule in Wien publik. Er kommt da zusehends unter Druck und wurde von Mitschülern als Schwein bezeichnet. Befürchten Sie, dass Christen in Österreich zur Minderheit werden könnten?
Da kenne ich noch viel schlimmere Berichte. Jetzt eben, die kommen dann in die Medien, weil eben dieser Ausdruck Schwein ja, aber dass eben systematisch Christen dann als Schweinefleischfresser bezeichnet werden. Also das kommt einfach vor. Das ist eine Realität, die wir haben, wo wir nicht jetzt eben, weil wir grundsätzlich als Christen ja offen sein sollen, ja, für Menschen, die zu uns kommen, aber nicht in einer neutralen Weise. Wir sollen ihnen zeigen, dass wir sie aufnehmen, weil wir Christen sind und weil wir christliche, humane Werte bei uns entwickelt haben. Aber da gibt es dramatische Situationen. Ich weiß von dem Sohn einer Freundin von mir, wo ihre Tochter ja, also sich das Kopftuch aufsetzt, damit sie in Ruhe gelassen wird, weil sie dann zur Konversion überredet wird. Und da ist auch etwas im Islam da, was uns völlig fehlt. Ja. Uns ist es wurscht, welche Religion jeder hat. Bei den Muslimen ist es anders. Die wollen, dass alle Muslime werden. Ja. Die halten sich jetzt eben für die einzige wahre Religion. Haben wir Christen auch eine Zeit lang gemacht. Und ich glaube auch, dass eine totale Wahrheit im Christentum steckt. Aber uns fehlt dieses Missionarische, dass wir andere für den Glauben an den Erlöser und Retter Jesus Christus gewinnen wollen. Und das finde ich tragisch.
Sind Sie dafür, dass an unseren Schulen, obwohl die Christen in Wien mittlerweile in der Minderheit sind, das Kreuz in den Klassen aufrechterhalten
Absolut,
wird?
Absolut, ja. Also schon aus persönlichen Gründen. Ich habe das erlebt, wie ich dann gläubig geworden bin mit 16, 17. Und ich war immer Streber, ich war Schulbester und so. Und war immer sehr vor Schularbeiten, ich habe mich gut vorbereitet. Für mich war es dann, wie ich gläubig war, immer ein wirklich großer Trost, vor Schularbeiten oder Prüfungen oder anstrengenden Stunden einfach aufs Kreuz schauen zu können und zu wissen, ich habe einen Gott, der mich liebt, der sich um mich kümmert und den ich auch um konkrete Dinge bitten darf. Das hat auch immer geholfen. Das ist jetzt sehr subjektiv, aber ich glaube, das Kreuz ist über jetzt den gläubigen Kontext von Christen hinaus einfach ein Zeichen der Humanität, die sich im Westen bei uns entwickelt hat und die unsere Gesellschaft jetzt eben prägt. Also auch wenn hier bei uns wer Atheist ist, ja, und dann hat er immer noch in seinen Seelengenen drinnen jetzt eben, diese Wertehaltung, die aus dem Christentum kommt. Alle Menschen sind gleich viel wert, Mann und Frau sind gleich und so weiter. Und es geht um Liebe, es geht um Respekt, es geht um Toleranz. Toleranz ist ein Ausfluss jetzt eben auch der christlichen Liebe gegenüber Leuten, die eine andere Haltung haben als ich. Also das sind alles Dinge, die entsprungene Kinder des Christentums sind. Und deshalb sollte man das Kreuz auch dort hängen lassen, wo die Zahl eben jetzt derer, die wirklich gläubig sind, nicht mehr die Mehrheit ist.
Sie haben es vorhin angedeutet, es gibt nicht nur den milden Islam, sondern auch Islamismus auf den Straßen. Ein ganz anderes Frauenbild, Gesellschaftsbild. Ja. Glauben Sie, hat die Politik die Bevölkerung seit 2015 mit der Zuwanderung auch ein Stück weit überfordert?
Also wir haben das Problem, dass wir nicht umgehen können, weil hier einfach Leute auch kommen mit Mentalitäten, die vom Islam geprägt sind, aber nicht nur, ja, mit gesellschaftlichen Mentalitäten, die unserem hochentwickelten Humanismus, unserem Respekt, ja, auch unserer Pädagogik, mit der wir wie fühlst du dich und so weiter und so fort. Ja. Also ich habe einen Freund, einen afghanischen Freund, der als Flüchtlingsbetreuer arbeitet, ist ein frommer Moslem, ein gläubiger Moslem, der sagt, ihr könnt überhaupt nicht umgehen mit uns. Ja. Ihr fragt uns, von ihm Betreute gehen 3 Tage nicht in den Deutschunterricht und dann fragt die Heimleitung, können wir mal am Samstag darüber reden? Ja, er sagt, die halten euch für blöd, weil wir müssen konkrete Forderungen auch stellen. Also wir sind es nicht mehr gewohnt, weil unsere Pädagogik ist so respektvoll und sie funktioniert bei uns ja auch irgendwie. Ne? Aber dort funktioniert es einfach nicht, weil die aus Ländern kommen, aus Systemen, aus Gesellschaftsformen, wo ein anderer Umgangston einfach herrscht. Und deshalb, also es funktioniert einfach nicht. Integration bedeutet auch, dass ich auf die Mentalität schauen muss, die jene jetzt eben mit sich bringen, die bei uns integriert werden sollen. Und da muss ich auch eben jetzt meine pädagogischen Maßnahmen vielleicht strenger setzen, als ich sie setzen würde, als wenn ich hier Kinder habe, die aus einem aufgeklärten, toleranten Milieu kommen, wie wir sie in Europa entwickelt haben.
Pater Karl, ich habe zuletzt gelesen, dass in Frankreich ein neuer Rekord an Erwachsenentaufen aufgestellt wurde. Was machen die Franzosen besser?
Also Ostern 2026 werden 21.400 junge Erwachsene haben, die getauft werden in der Osternacht. Das ist schon sensationell. Also man muss sagen, dass die französische Gesellschaft vom religiösen Niveau noch weiter abgesackt ist als wir. Dort haben wir die klassische, dass auch der Islamisierung dort schneller läuft als bei uns. Das muss man auch sagen. Wir haben in Marseille, ich habe einen Mitarbeiter aus Marseille und so weiter. Also wir haben dort wirklich schon islamische Viertel und die Etablierung einer islamischen, teilweise auch islamistisch beeinflussten Kultur. Aber eben jetzt, es ist dort in dieser säkularen Welt eine Sehnsucht der Gen Z nach Sinn entstanden. Und interessanterweise, die suchen in der Kirche. Ö3 hatte vor kurzem eine Diskussion, nicht fragt das ganze Land, Samstagnachmittag, nicht. Und das war eine reale Diskussion, weil eben jetzt die Tochter mit 16 möchte in die Auferstehungsfeier, in den Ostergottesdienst gehen und die Eltern wollen nicht, ja, weil für die Eltern bedeutet das nichts und so weiter, die sind nicht gläubig, aber die Tochter möchte gehen. Also ich glaube, dass sich das entwickeln wird in Zukunft. Ich glaube deshalb auch, dass wir sehr, sehr setzen müssen auf digitale Medien, Also wenn wir uns in unseren Kirchen verschanzen, wie wir es ja doch noch immer wieder tun, ja, obwohl Corona einen gewissen Schub gebracht hat, ja, dass wir plötzlich bemerken, wir sollten ja die Medien verwenden, um Gottes Willen, wir sind ja 2020, ja, und so weiter. Alle verwenden schon die Medien und die katholische Kirche tut immer noch, also wir sind nicht draußen, ja. Und da hat Papst Franziskus hat mir irgendwie leid getan. Er hat immer gesagt, rausgehen, an die Ränder gehen und so weiter. Aber geschehen ist bei uns eigentlich gar nichts. Ich erlebe die Aufbruchsdynamik in Afrika, wo die Kirche enorm jetzt eben wächst, ja, wo es in Nigeria 7 katholische Fernsehprogramme hast, die fahren. Bei uns? Wo? Ja? Bei mir haben wir ein Fernsehstudio eingerichtet und so weiter, aber wo hast du das bei uns in der...
Radio Klassik Stephans.
Ja, Radio Klassik Stephans. Also ich schätze die Liebe von Kardinal Schönborn zu Radio Klassik Stephans. Wir supporten das voll, Radio Klassik Stephans. Aber das ist eine Sparte des Bildungsbürgertums und das ist etwas, ein Erhalt von etwas, das ist, aber nicht ein Dazugewinnen. Und die Kirche hat Massen von Medien, aber die sind alles Berichtsmedien. Da hast du nicht den Drive dahinter. Ich möchte Leute für den Glauben begeistern. Ja, das fehlt uns. Ja. Also dieses Missionarische in den Medien. Ich glaube, dass es richtig ist, auf die Social Media zu setzen, weil wir heute eben weniger über die Systeme, die wir haben, Pfarren und Religionsunterricht und so weiter, junge Menschen gewinnen können, sondern im individuellen Bereich. Ja. Und so hat eigentlich Jesus auch gearbeitet. Er hat 3 Jahre mit 12 Individuen, 12 Aposteln verbracht und Saulus war ein einzelner Pharisäer, nicht der dann als Missionar, also dem wir den Glauben in ganz Europa verdanken. Also dass so einzelne Leute total wichtig jetzt eben werden und die Medien geben uns eine Chance, die wir in 2000 Jahren noch nie hatten.
Muss die Kirche auch woke werden, um die Gen Z zu begeistern?
Also ich weiß nicht ganz, was man unter woke versteht, ja, aber so, wie soll ich sagen, also dieses Milieu, das alles ist irgendwie erlaubt und so weiter und es keine Gebote und keine Gesetze und wir sind immer nur tolerant und nett und nein, ganz sicher nicht.
Ist die Kirche links?
Naja, links, das ist ein bisschen schwierig, nicht? Also im sozialen Bereich sind wir linker, als Marx je gewesen ist, ja? Also weil wir sagen, du besitzt überhaupt nichts, ja? Du besitzt nur, solange du sitzen kannst, ja? Und in Wirklichkeit ist dir alles geliehen und die Dinge, schau, ich organisiere hier Millionen durch Spenden sammeln, eben jetzt für die Menschen im globalen Süden. Wir bauen Schulen, Krankenhäuser etc. Ich selber habe gar nichts davon und ich brauche auch nichts. Ja. Ich habe auch überhaupt kein Bedürfnis danach. Ja. Also in dem Bereich auf jeden Fall. Aber sonst eben zum Beispiel, wir sollten auch sehen, welche Würde wir der Frau gegeben haben. Ja, also wenn du herumkommst, ich war in Pakistan, ich war in Myanmar, ich war in Asien, ich war in hinduistischen Gesellschaften. Also das Christentum ist wow, ja, was auch die Würde und den Respekt der Frau anbelangt und so weiter. Also wir haben bestimmte, ich möchte einmal ein Buch schreiben über den Prophet des Christentums, weil zum Beispiel auch allein, ich esse gerne, dass du als Christ alles essen kannst. Ja. Also das ist, wenn du in Pakistan ganz schwierig, was essen die in Pakistan? Die einen sind Hindus, die essen keine Kühe, die anderen sind Moslem, die essen keine Schweine, bleiben nur Hühner und bleiben nur Hasen über. Also es ist so schön, ja, oder in Israel kannst du keine Shrimps essen. Ja. Ja, gut, ist jetzt vielleicht ein etwas skurriles Detail, ja. Aber wir sollten ein bisschen jetzt auch, nachdem wir gewohnt sind, dauernd nur unsere schlechten Seiten zu thematisieren, die wir leider haben, ja, und für die wir auch wirklich büßen müssen, aber wir sollten auch ein bisschen die Brust rausschieben und sagen, Jesus, ja, du hast uns hier eine Bewegung geschenkt, die uns wirklich frei macht und wir haben so viel Gutes in die Welt gebracht, hilf uns, dass wir noch mehr Gutes in die Welt bringen.
Sie haben einige Male schon Papst Franziskus auch angesprochen und er hat immer gesagt, oder er hat auch sehr stark auf die Peripherie geschaut. Ja. Traditionelle Kirchensitze wie Wien oder München waren für ihn weniger wichtig als der globale Süden. Was können wir vom globalen Süden lernen?
Also der globale Süden hat zum Beispiel auch die Synodalität total positiv aufgenommen, weil der dritte Punkt war ja die Mission. Also alles dieses Miteinander reden, Gemeinschaft, Partizipation, hatte das Ziel, wie kommen wir zu den Leuten von heute? Und da ist der Papst Franziskus bei uns überhaupt nicht durchgekommen. Ja. Also bei uns glaubt man, der Sesselkreise hat schon seinen Sinn in sich. Wie ich Pfarrer war in Sulz im Wienerwald, da war die Pfarrgemeinderatssitzung immer die, ich habe gesagt, jetzt wir reden, wir beschließen und dann geht es erst los. Ja. Also die Sitzung beginnt nach der Sitzung. Ja. Und das ist in der Kirche nicht da. Du hast die Erstkommunion, alle sind erschöpft und wie schön und wie wunderbar und nachher ist nichts. Ja. Also diese ganzen Feste, Events, die wir haben, Sitzungen, Beratungen, die umzusetzen, die Effizienz, das fehlt uns heute. Ja. Und Papst Franziskus hat da, also ist total gut angekommen mit diesen Sachen. Ich habe es schon geliebt, dass er ein bisschen Chaos gebracht hat in die Kirche.
Disruptive würde man sagen.
Ja, ein Disruptor. Ja. Und manchmal braucht so jemanden. Ja. Benedikt der 16. ist mein Lieblingspapst von der Theologie. Die Hochschule, ich durfte...
Sie haben auch seinen Besuch organisiert.
Ich habe seinen Besuch organisiert. Ich war der Gründungsrektor damals, wie wir päpstlich geworden sind durch ihn, nach 220 Jahren. Also das ist mein Lieblingspapst, weil er einfach eine präzise Theologie gemacht hat. Aber er war damals, 2005, bei seiner Wahl schon ein Anachronismus, weil die Kirche im globalen Süden zu Hause ist. Ja? Und bei uns sind wir weiterhin, also wir sind Sesselkreis und wir reden und der Pfarrcafé und die Länge der Erstkommunionkinder sind bei uns nach wie vor, ein bisschen zynisch jetzt muss ich sagen, weil ich so viele lebendige Gemeinden auch kenne, aber wir haben Themen, die nicht wirklich... No pain, no gain heißt es beim Kraftsport. Ja. Also wenn du nicht leidest, ja, dann wächst du nicht. Ja. Und dieses Wachsen wollen, ja, gain, ja, also dazugewinnen wollen, das fehlt uns. Und das müssen wir irgendwie neu lernen. Und mir hat er dann leid getan, vor einem Jahr bei seinem Tod, weil ich habe auch die Fernsehdiskussionen dann gesehen. Und da setzen sich immer die gleichen Theologen und Theologinnen hin. Es geht immer nur um Frauenpriestertum und immer nur um Zölibat und so weiter. Als würden dann alle Leute sofort, die Jungen, alles sofort in die Kirche strömen, wenn wir diese Themen jetzt eben anders fassen. Ist überhaupt nicht der Fall. Weil dort, wo die Jungen heute hingehen, die Gen Z, das sind eher die konservativeren Gottesdienste und Gemeinschaften.
Würden Sie sagen, hat Papst Leo nahtlos an den Weg von Papst Franziskus angeschlossen?
Ich finde Papst Leo cool. Ich kann ihn nur nicht ganz einordnen noch. Ich hatte das Glück, dass ich 10 Tage nach seiner Wahl ihm schon das erste Mal begegnen durfte. Ich habe dann noch das Erlebnis gehabt, dass die Jesus Biker, mit denen wir verbunden sind aus Bayern, ihm eine BMW-Motorrad geschenkt haben. Und da durfte ich dabei sein und wir waren alle, haben gehofft, dass er das segnet und signiert. Wir haben das dann um 130.000 Euro für 2 Schulen in Madagaskar verkaufen können. Und der hat sich völlig cool, ohne dass ihm irgendwas sagt, draufgesetzt auf das Motorrad. Also er ist ein Amerikaner, er weiß auch um die Wirkung und nahtlos, also ich höre, dass er sehr viel Arbeit hat mit der Kurie, dass dort Chaos ist, weil die Originalität eben jetzt die Papst Franziskus hatte, also originell ist immer eine Sache, aber es muss einfach auch eine, unter Anführungszeichen, eine heilige Bürokratie muss einfach auch funktionieren und eines hat Papst Franziskus definitiv nicht gehabt, Wertschätzung für seine Mitarbeiter im Vatikan, die fühlten sich immer beschimpft von ihm und so weiter und das ist ein Problem, aber das Ganze funktioniert nur, also mein Abt hat mir gesagt, wenn ich meine Mitbrüder so beschimpfen würde, würden wir alle davonlaufen. Ja. Das sind auch viele von der Kurie davongelaufen. Aber ich glaube, er hat genug zu tun, das mal zu ordnen. Und es ist wieder mal eine heilige Normalität. Also er wohnt dort, wo die Päpste immer wohnen. Er zieht das an, was die Päpste immer angezogen haben. Sehr kluge Entscheidungen. Er hat freilich ein Fitnesscenter eingebaut, auch in seine Wohnungen, was ich auch cool finde. Wir haben in Heiligenkreuz deshalb unser Fitnesscenter wegen ihm sofort umbenannt von Sportraum in Leo Ninon. Ja, weil eben der Papst selber Sport liebt. Also ich glaube, dass das ganz gut weitergeht, aber eben jetzt die großen Sachen, die großen Akzente fehlen noch. Aber ich glaube, das ist wirklich der Situation geschuldet, dass hier mal aufgeräumt oder geordnet werden muss. Zum Beispiel die päpstlichen Missionswerke, wir haben seit ein Vierteljahren keinen Präsidenten, der wurde abberufen und es geht auch ohne, ja, also, aber es ist ein bisschen komischer. Also da sieht man, da wird intensiv gearbeitet. Er lässt sich wirklich Zeit für Entscheidungen und die Entscheidungen, die er bisher getroffen hat, die sind gut.
Ich würde jetzt gerne mit Ihnen noch auf das nahende Osterfest zu sprechen kommen, Pater Karl. Landläufig ist für die Bevölkerung, vor allem für Kinder, Weihnachten das Highlight des Jahres. Für die Kirche aber ist Ostern das höchste Fest, wichtiger als die Geburt des Herrn. Warum eigentlich?
Naja, jeder freut sich, wenn ein Baby geboren wird. Nicht? Also das ist ja einfach menschlich und cool und berührt jeden Menschen. Und ich meine, Weihnachten wird in islamischen Ländern, ich war in Pakistan gefeiert, es wird auch dort in Kulturkreisen gefeiert, die eben nicht christlich geprägt sind. Und es ist schon gut, dass Weihnachten so eine Wertschätzung hat. Und auch das Schenken, ich komme von einem Sparmarkt, ja, und ich bin froh, wenn die Leute was einkaufen. Und vor Weihnachten ist einfach eine wichtige Zeit. Also man beschenkt sich, weil Gott uns beschenkt hat. Ist cool, ist menschlich und so weiter. Und sehr leicht natürlich auch in den Kommerz und in das bloß Humane zu schieben. Das gelingt bei Ostern nicht. Ostern ist ein total sperriges Fest, wo ja viele Christen auch gar nicht den Hintergrund wissen. Jesus zieht nach Jerusalem. Wir lieben den Palmsonntag. Ja, da dürfen wir Hosianna schreien. Ja, und das ist auch schön. Aber der König, der da begrüßt wird, ist nicht der machtvolle Bekämpfer der römischen Herrscher, sondern er stirbt dann leidend, gequält, verspottet, verraten von allen am Kreuz. Und es geht um das Auf-sich-Nehmen aus dem jüdischen Kontext der Weltsünde, das Lamm Gottes. In Jerusalem wurden die Lämmer geschlachtet, damit man durch diese Opfer Sündenvergebung hat. Blut wurde aus dem Leib des Lammes ausgeflossen und Jesus stirbt. Also das ist total sperrig. Und dann geht Jesus in den Tod, der Sabbat, der Kasamstag, er liegt im Grab und dann kommt die Auferstehung. Und Auferstehung ist auch nicht bloß so, wie man es in vielen Predigten hört und was auch okay ist, natürlich, ja, der Atheismus wurde erst vor 300 Jahren in Frankreich erfunden. Damals war niemand Atheist. Damals hat niemand geglaubt, dass mit dem Tod alles aus ist und dann bloß eine Kompostierung folgt. Ja. Sondern damals hat jeder geglaubt, dass es nach dem Tod irgendwie weitergeht. Hades, Scheol und so weiter. Und es geht um Sündenvergebung und Versöhnung mit Gott. Und das ist total sperrig. Also das ist wirklich sperrig und das lässt sich nicht so einordnen. Ja. Und Osterhase und Osterei und so weiter, das sind alles nette Sachen. Und natürlich, Christus ist auferstanden, im heutigen atheistischen Kontext ist das wichtig, weil wir wirklich den Glauben haben, dass dieses irdische Leben nicht mit dem Tod endet, sondern verwandelt wird in ein ewig versöhntes Leben mit Gott, was wir Himmel nennen. Das ist sperrig und es ist okay, dass Ostern nicht so, wie soll ich sagen, dass man es nicht so schüttelt und dann hat man schon eingeordnet und so weiter. Es ist eine Challenge, dass man Ostern versteht.
Knapp für die Influencer-Generation auf den Punkt gebracht, was feiern wir zu Ostern?
Wir feiern, dass Gott Mensch geworden ist, dass er einen menschlichen Leib angenommen hat, um dann eben jetzt in Jerusalem, der Stadt, eben, wo man allein durch Opferversöhnung mit Gott empfangen kann, sich selbst hinzugeben, um uns mit Gott zu versöhnen. Ja? Er hat die Sünde der ganzen Welt weggenommen. Alle Freikirchler, die mir jetzt zuschauen, und alle Lutheraner verstehen das sofort. Ja. Also er hat die Sünde der ganzen Welt weggetragen. Er hat einen neuen und ewigen Bund geschlossen, wo wir nichts für ihn tun müssen. Wir müssen annehmen, was er für uns getan hat. Und in seiner Auferstehung erweist eben jetzt Gott, dass eine universale Versöhnung geschehen ist, die über das irdische Leben nach unserem Tod in ein ewiges gemeinsames Leben mit Gott einmündet.
Kardinal Schönborn hat in seiner Heute-Kolumne anlässlich Ostern geschrieben, Gott ist ein Gott des Lebens.
Genau.
Warum aber lässt er dann so viel Leid auf der Welt zu und sieht auch mit an, wie sein eigener Sohn ans Kreuz geschlagen wird?
Also das ist ein Ausdruck der Liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn hingegeben hat. Wir glauben immer, also alle Ideologien vom Marxismus über Nationalsozialismus und so weiter, nicht Materialismus ist, wir müssen das Leid abschaffen. Ja, und wir beten auch darum, also das muss man auch sagen. Also wir wollen nicht, dass Kinder sterben, dass Kriege sind und so weiter, das ist ganz klar. Aber es spielt es halt nicht. Und Gott hat seine Liebe darin erwiesen, dass er selber in einer maximalen Form Solidarität mit uns gezeigt hat, indem er das Leiden auf sich genommen hat und ausgelitten hat. Fragt es mich nicht, warum er das so gemacht hat, aber die Ausdrucksform eben jetzt, die er am Kreuz annimmt, gequält, verachtet, verlassen, verraten und so weiter, ist für uns Christen Ausdruck höchster Liebe. Und deshalb zurück zu den Schulkreuzen, ist das Kreuz das positivste Symbol, das es für uns Menschen überhaupt gibt. Gott liebt uns über den Tod hinaus.
Am dritten Tage auferstanden von den Toten. Pater Karl, was kommt für uns nach dem Tod?
Wir begegnen ihm, der für uns gestorben ist. Wir begegnen der absoluten Liebe.
Sind Sie sich da sicher?
Ich bin mir ganz sicher, ja. Ich zittere ein bisschen davor. Ich bete auch immer im Gegrüßet seist du Maria, die Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. In meinen Armen sind viele Menschen schon gestorben. Also ich war dabei eben jetzt, also wie Mitbrüder gestorben ist, auch wie junge Krebskranke gestorben sind. Also ich weiß, was Tod jetzt eben bedeutet, wo das Leben dann weicht, ja. Aber dieses Leben, das dort weicht, das heißt im Griechischen Bios. Das ist nur das biologische Leben. Die Griechen haben ein anderes Wort noch für Leben, das Jesus auf sich selbst bezieht. Das ist weiblich, weil es wertvoller ist. Ja, das ist Zoe, ja, Zoe. Und Jesus sagt von sich nicht, ich bin der Weg, die Wahrheit und der Bios. Nein, er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja? Und dieses Beziehungsleben mit Gott, das wird eben dann in der Ewigkeit erfüllt werden. Und da werde ich dann auch gereinigt werden, weil, also ich schaue vielleicht nach außen ganz fromm und ganz nett aus, aber ich habe auch also meine Abgründe in mir.
Gibt es ein Fegefeuer?
Ja, also das ist dieser Schmerz über das, über die eigenen Defizite, die man dann erkennen wird in seiner ganzen Tiefe, in dem Augenblick, wo man dem gegenübersteht, der die Liebe selbst in Person ist. Nicht? Dann werde ich erkennen, was ich gesündigt habe in Gedanken, Worten und Werken, was ich an Bösem getan habe und Gutem unterlassen habe. Und da gibt es leider sehr viel bei mir und bei allen Menschen.
Wie legt Gott fest, wer in den Himmel und wer in die Hölle kommt?
Also das legen wir fest. Ja. Also sein Angebot gilt allen Menschen. Also das ist das Dogma aller Dogmen, dass Gott alle Menschen erlösen möchte. Ja. Deshalb auch die ausgebreiteten Arme, mit denen er sich annageln lässt. Also der Umarmungsgestus, der Priester steht bei der Messe auch immer so, ja, weil er diese Offenheit der Arme Gottes jetzt eben symbolisieren möchte. Und also das gilt allen Menschen, aber wir entscheiden, ob wir annehmen. Christentum ist Reaktion auf eine maximale Aktion der Liebe, die Gott uns gegenüber gesetzt hat.
Gibt es eigentlich einen Point of No Return in unserem Leben, wo man sich so weit von Gott entfernt hat, dass es kein Zurück mehr gibt?
Das gibt es absolut nicht. Ja. Also das berichtet ja Lukas, dass da zwei mit Jesus gekreuzigt werden. Und dem einen, der im letzten Augenblick ein Mörder, ein Verbrecher, ja, also der diese Hinrichtung nach damaligem Recht auch verdient hätte. Jesus hat ja nichts gemacht, er hat nur geheilt und auferweckt und so weiter. Aber der wird, und zu dem wird Jesus dann sagen, nicht wo der in Reue geht, wird er sagen, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Also das hat er zu Ihnen nicht gesagt, zu mir nicht gesagt, wir müssen uns da ein bisschen mühen. Aber wirklich bis zum letzten Augenblick kann jeder umkehren. Ich habe das als Priester wirklich oft erlebt, eben dass Leute dann gerade eben, wenn sie krank sind und wenn sie dann merken, also es geht zu Ende, diese Gnade bekommen, wirklich total sich in die Liebe Gottes hineinfallen zu lassen.
Kann jede Sünde vergeben werden?
Jede.
Jede?
Jede.
Wie werden Sie persönlich das Osterfest feiern?
Also wir bei Miss Österreich übertragen ja seit dem ersten Lockdown, also jetzt seit 6 Jahren. Und ich habe die große Freude, wieder die Karliturgie bei Missio feiern zu können. Auf unserem YouTube-Kanal wird es übertragen, manches auch auf diesen katholischen Fernsehkanälen, katholisches Fernsehen, EWTN. Und es ist eine große Freude, weil im Kloster ist die Liturgie feierlich. Ja. Aber es ist schon ein Unterschied, ob du selbst als Priester Zelebrant bist. Ich war 8 Jahre Pfarrer, da war es wunderschön, ja, da hat die Kirche vollgestopft. Oder ob du eben jetzt nur unter, ich sage immer, Schlumpf Nummer 26 unter den Mönchen bist. Ja. Also ich bin sehr gerne Hauptzelebrant und in der Missio-Kapelle dann das Feiern. Und ich habe die große Freude, dass ich 2 junge Erwachsene, 2 Studenten taufen darf, die sich prachtvoll vorbereitet haben. Und nachher gibt es dann in der Osternacht ein großes Festessen. Ja, das ist dann auch das Ende des Fastens. Übrigens, in der Osterwoche darf man nicht fasten. Ja. Da sündigen viele Leute, die dann meinen, auch nach Ostern noch fasten zu müssen. Nein, ja, sondern dann muss wirklich, ja, muss, soll, kann, darf, ja, gut gegessen werden. Im Kloster gibt es zum Beispiel auch am Freitag in der Osterwoche, also in der Woche nach Ostern, gibt es dann auch Fleisch, ja, und die Küche überbietet sich. Ja, wie komme ich auf das Thema? Ja, eben weil ich so Ostern feiern werde bei Missio Österreich.
Schauen Sie eigentlich ganz streng hin, wenn Menschen nur zu Weihnachten und zu Ostern in die Kirche kommen?
Ich war 8 Jahre Pfarrer und ich habe, meine Erkenntnis war wirklich die, dass Gläubigkeit sich natürlich ausdrückt, wenn man in die Kirche geht. Also wir wollen, dass die Leute in die Kirche gehen, aber eben jetzt wie soll ich sagen, wir gehen in die Kirche eigentlich, weil wir bedürftig sind. Gottesdienst heißt nicht, dass Gott meinen Dienst braucht, ja, sondern Gott möchte uns dienen. Ja, also so muss man das Wort Gottesdienst verstehen. Gott möchte uns beschenken. Wir bekommen Kraft, wenn wir in die Heilige Messe gehen. Ja, wenn man es richtig macht und kapiert, dass es nicht ein Masochismus ist, den ich da an Zeitverlust jetzt eben machen muss und dass der liebe Gott sagt, ah, das ist aber schön, dass du heute gekommen bist. Ja, ich habe was davon. Christentum ist Profit von der Liebe Gottes. Aber eben jetzt, ich habe bemerkt, dass Leute, die nur selten kommen, oft eine auch persönlich sehr tiefe, subjektive Gläubigkeit haben. Auch bei aus der Kirche ausgetretenen. Wahnsinn, was da oft an Glaubenspotenzial da ist, nicht? Also ich hüte mich davor, das zu verurteilen. Aber natürlich, ich muss auch sagen, hier spreche ich für alle meine Priesterkollegen, für alle, die sich in den Pfarren engagieren. Bitte geht's zu Ostern in die Kirche. Ja, geht's wieder in die Kirche. Es wird euch niemand schief anschauen. Auch wenn ihr Schwellenangst habt. Ja, ich habe mal Schwellenangst an mir selbst experimentiert, da ich nie bei einem Fußballmatch war. Und ich bin allein zu einem Rapid-Match gegangen, wie das Stadion eröffnet worden ist. Ja. Und wenn du dich nicht auskennst, ja, und unsicher fühlst und so weiter und so fort. Also da kommst du komisch vor. Und das ist für viele Menschen heute das Hauptproblem, nicht in die Kirche zu kommen. Wir müssen dringend Türsteherdienste einführen in unserem Pfarrgemein, wo die Leute willkommen werden, was sonst überall üblich ist. Freundliche Rezeption bei euch hier in der Heute-Redaktion. Ja. Du fühlst dich gleich willkommen, da strahlt dich wer an. Wenn du in eine katholische Kirche gehst, du musst das suchen, dann kennst du den was die Jahre nach, dann musst du schauen, wie irgendwie. Also wir müssen diese praktischen Dinge auch mal in Angriff nehmen. Aber bitte geht's in die Kirche, aber bitte habt auch die Zuversicht, dass Gott euch so oder so immer liebt.
Pater Karl, vielen Dank für einen Besuch im Studio.
Gerne.
Heute bringt's auf den Punkt.